Hallo, ich bin Kerstin Bruns, HR-Interim-Managerin in Hamburg und ihr hört den Podcast Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Viel Spaß dabei!
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 89 von Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Heute mit dem Thema wichtige Fristen im Arbeitsrecht, Befristung, Teilzeit und Datenschutz. Moin aus Hamburg.
Moin auch von mir, Jens Buchwald aus dem sommerlichen Hamburg.
Vielen Dank, dass ihr euch wieder für uns und damit für Arbeitsrecht für Arbeitgeber entschieden habt. Legt die Füße hoch, entspannt euch und überlasst alles andere uns. Das haben auch HörerInnen in Belize getan und an der Elfenbeinküste. Danken möchten wir auch René Schmidt, der hat uns geschrieben, ihren Podcast sowie die wertvollen Inhalte verfolge ich immer sehr gespannt. Ja, vielen lieben Dank dafür. Und dann hat uns noch Janine Dohr geschrieben, ihren Podcast habe ich zu Beginn letzten Jahres entdeckt und finde ihn sehr gut. Er hilft mir, mich auf dem Laufenden zu halten und immer wieder neue Impulse, Anregungen und Ideen zu erhalten. Vielen lieben Dank dafür. Mit einem Smiley am Ende. Das können wir einfach nur zurückgeben. Frau Dohr, ganz, ganz lieben Dank für Ihre freundlichen Worte. Und ein ganz besonderer Dank, der geht heute an Kerstin Bruns, die unsere heutige Folge angesagt hat. Auch hier ganz lieben Dank. Heute beginnen wir eine neue Rubrik in unserem Podcast und zwar heißt die Mythos oder Wahrheit. Dabei greifen wir Aussagen auf, die man im Arbeitsalltag und ihr wahrscheinlich auch ständig hört. Manche stimmen, viele aber auch nicht. Und wir klären für euch in wenigen Minuten, was tatsächlich gilt und worauf ihr als Arbeitgeber achten solltet. Dann legen wir mal direkt los. Mythos oder Wahrheit? Vor jeder Kündigung brauche ich eine Abmahnung. Die Antwort lautet ganz klar Mythos. Das ist wahrscheinlich einer der hartnäckigsten Irrtümer im Arbeitsrecht. Viele Arbeitgeber glauben, sie müssten zunächst immer eine, zwei oder sogar drei Abmahnungen aussprechen, bevor überhaupt an eine Kündigung zu denken ist. Das stimmt so aber nicht. Ob eine Abmahnung erforderlich ist, das hängt immer vom Kündigungsgrund ab. Schauen wir uns erstmal die verhaltensbedingten Kündigungen an. Hier gilt grundsätzlich, eine Abmahnung ist erforderlich, wenn der Arbeitnehmer sein Verhalten noch ändern kann und ihr davon ausgehen dürft, dass eine Warnung ausreicht. Die Abmahnung hat nämlich zwei Funktionen. Zum einen beanstandet sie das Fehlverhalten, Rügefunktion, und zum anderen macht sie unmissverständlich deutlich, wenn sich dieses Verhalten wiederholt, droht die Kündigung, nennt man auch Warnfunktion. Typische Beispiele sind wiederholtes Zu-spät-Kommen, Verstöße gegen betriebliche Anweisung oder eine unentschuldigte Arbeitsversäumnis. In solchen Fällen wird eine Kündigung ohne vorherige Abmahnung häufig keinen Bestand haben. Es gibt aber wichtige Ausnahmen. Wenn nämlich das Vertrauen endgültig zerstört ist, dann braucht es gerade keine Abmahnung mehr. Denkt zum Beispiel an den Arbeitszeitbetrug oder einen Diebstahl zulasten des Arbeitgebers. Hier kann bereits der erste Vorfall eine außerordentliche oder ordentliche Kündigung rechtfertigen, weil logischerweise der Arbeitnehmer wissen muss, dass ein solches Verhalten keinesfalls von euch hingenommen wird. Ja, und wie sieht's bei betriebsbedingten Kündigungen aus? Ja, ganz einfach, hier spielt die Abmahnung gar keine Rolle, denn der Arbeitnehmende hat ja gar nichts falsch gemacht. Der Kündigungsgrund liegt im Betrieb und nicht im Verhalten des Mitarbeitenden. Dasselbe gilt auch für personenbedingte Kündigungen. Wenn ein Arbeitnehmender beispielsweise dauerhaft arbeitsunfähig ist oder ihm eine zwingend erforderliche behördliche Erlaubnis fehlt, würde eine Abmahnung nichts ändern. Deshalb ist sie in diesen Fällen regelmäßig entbehrlich. Unser Praxistipp lautet daher, fragt euch vor jeder Kündigung zunächst, warum ihr überhaupt kündigen wollt. Liegt die Ursache im Verhalten des Arbeitnehmenden? Müsst ihr prüfen, ob eine Abmahnung erforderlich ist. Liegt der Grund dagegen in der Person des Arbeitnehmenden oder im Betrieb? Ist eine Abmahnung häufig gar kein Thema. Und das zeigt einmal mehr, es gibt keine allgemeine Regel, dass vor jeder Kündigung eine Abmahnung ausgesprochen werden muss. Genau deshalb ist die Aussage ein klarer Mythos. Jetzt zu unserem heutigen Schwerpunktthema. Heute setzen wir eine kleine Reihe fort, die bei euch auf besonders großes Interesse gestoßen ist, und zwar die wichtigsten Fristen im Arbeitsrecht. Und wenn ihr die ersten beiden Teile noch nicht gehört habt, dann hört da unbedingt mal rein. In Folge 83, da haben wir uns mit den wichtigsten Fristen rund um die Kündigung beschäftigt. Also zum Beispiel Kündigungsfristen, Klagefristen oder mit der Frage, bis wann bestimmte Erklärungen abgegeben werden müssen. Und in Folge 85 ging es dann um Fristen bei Vergütung, Krankheit und Urlaub. Also Themen, die praktisch jeden Arbeitgeber betreffen und bei denen Fehler schnell teuer werden können. Wenn ihr die Folgen noch nicht gehört habt, dann holt das unbedingt nach. Die Links zu den Folgen, die stelle ich euch natürlich wie immer in die Shownotes. Und heute folgt nun Teil 3 unserer kleinen Fristenserie. Diesmal schauen wir uns drei Bereiche an, die in der täglichen Personalarbeit zwar ständig vorkommen, bei denen Fristen aber häufig übersehen werden. Bei der Befristung, bei der Teilzeit und beim Datenschutz. Und genau das macht diese Themen auch dann so gefährlich. Denn viele Arbeitgeber wissen zwar grundsätzlich, was sie tun wollen. Sie wollen einen Arbeitsvertrag befristen, sie möchten einen Teilzeitantrag prüfen oder sie bekommen ein datenschutzrechtliches Auskunftsersuchen eines Mitarbeiters auf den Tisch. Das eigentliche Problem ist aber oft nicht die rechtliche Bewertung, das Problem ist Zeit. Genauer gesagt, die Frist. Denn im Arbeitsrecht gibt es zahlreiche Fristen, die man nicht einfach verlängern kann und die auch nicht dadurch verschwinden, dass man gerade viel zu tun hat. Und wenn eine Frist einmal versäumt wird, dann können die Folgen erheblich sein. Nehmen wir das Thema Befristung als erstes. Da erleben wir in der Praxis immer wieder dieselben Fehler. Der Vertrag soll verlängert werden. Eigentlich sind sich alle einig, der Arbeitnehmer arbeitet weiter. Die Personalabteilung hat die Verlängerung auch schon vorbereitet und dann stellt man fest, dass die Unterschriften erst geleistet wurden, nachdem die ursprüngliche Befristung bereits abgelaufen war. Das Ergebnis kann dann relativ dramatisch sein, denn aus der eigentlich geplanten Befristung wird unter Umständen ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. Und zwar nicht deshalb, weil die Befristung inhaltlich falsch gewesen wäre, sondern allein deshalb, weil eine Frist versäumt wurde. Und ähnlich sieht es beim Thema Teilzeit aus. Viele Arbeitgeber kennen die gesetzlichen Ansprüche auf Verringerung der Arbeitszeit, aber deutlich weniger Arbeitgeber kennen die Fristen, die dabei einzuhalten sind. Wann muss ein Antrag gestellt werden? Bis wann muss der Arbeitgeber reagieren? Und was passiert, wenn er gar nicht reagiert? Und auch hier gilt, Schweigen kann teuer werden. Denn unter bestimmten Voraussetzungen kann eine gewünschte Arbeitszeitreduzierung allein deshalb wirksam werden, weil Fristen nicht eingehalten wurden. Und am Ende der Folge sprechen wir noch über Datenschutz. Ein Thema, das in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist. Und viele Arbeitgeber denken bei Datenschutz zunächst an technische Maßnahmen wie Datenschutzerklärungen oder die DSGVO. Aber auch hier spielen Fristen eine zentrale Rolle. Zum Beispiel dann, wenn ein Arbeitnehmender Auskunft über gespeicherte personenbezogene Daten verlangt. Oder wenn Datenschutzverletzungen auftreten. Denn dann laufen teilweise sehr kurze Fristen. Und wer diese Fristen versäumt, der riskiert nicht nur Ärger mit den Betroffenen, sondern gegebenenfalls auch erhebliche Bußgelder. Ihr seht also, Fristen sind nicht nur ein Thema für Kündigung oder für Gerichtsverfahren. Sie begegnen euch praktisch in allen Bereichen des Arbeitsrechts. Und häufig entscheidet nicht die große juristische Grundsatzfrage über Erfolg und Misserfolg, sondern ein Blick in den Kalender. Und genau deshalb wollen wir euch heute einen praxisnahen Überblick geben. Welche Fristen müsst ihr kennen? Welche Fehler passieren in der Praxis besonders häufig? Und wie könnt ihr vermeiden, dass aus einer kleinen Fristversäumnis plötzlich ein großes Problem wird? Und darüber sprechen wir jetzt. Also legen wir los mit den wichtigsten Fristen im Arbeitsrecht für Arbeitgeber rund um Befristung, Teilzeit und Datenschutz. So, nachdem wir euch gerade einen Überblick über die wichtigsten Fristen im Arbeitsrecht gegeben haben, schauen wir uns jetzt den ersten großen Themenblock an, die Befristung von Arbeitsverhältnissen. Und hier gleich der Hinweis, wir sprechen heute ausschließlich über die sachgrundlose Befristung. Die Befristung mit Sachgrund hat ihre eigenen Regeln und würde wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge füllen. Bei der sachgrundlosen Befristung müsst ihr einige Fristen und Grenzen unbedingt kennen. Die erste Regel dürfte den meisten von euch bekannt sein. Eine sachgrundlose Befristung ist grundsätzlich nur bis zu einer Gesamtdauer von 2 Jahren möglich. Vielleicht glaubt ihr das nicht, aber auch hier kann man Fehler machen. Vor einigen Jahren habe ich einen Arbeitnehmenden vertreten, der befristet beschäftigt wurde. Die Befristung lief vom 1.3.2015 bis zum 1.3.2017. Wir haben dann gegen diese Befristung geklagt und der Arbeitgeber fiel aus allen Wolken, als die Richterin ihm im Gütetermin sagte, dass er wohl verlieren werde, weil die Befristung eben nicht 2 Jahre lang war, sondern 2 Jahre und 1 Tag. Richtig wäre die Befristung vom 1.3.2015 bis 28.2.2017 gewesen. Der eine Tag hat dem Arbeitgeber also das Genick gebrochen und hat richtig viel gekostet, weil dann natürlich eine sehr hohe Abfindung gezahlt werden musste. Und warum war die Abfindung so hoch? Naja, weil seit dem Ende der Befristung bis zum Gütetermin schon einige Zeit ins Land gegangen war und sehr viel Annahmeverzug im Raum stand. Nächster Punkt, innerhalb der 2 Jahre, die ihr befristen könnt, dürft ihr den Vertrag höchstens 3-mal verlängern. Anders gesagt, maximal 4 Vertragsabschnitte, beziehungsweise eine Erstbefristung und 3 Verlängerungen. So, und jetzt kommt bereits die nächste Arbeitgeberfalle, denn die erste Befristung muss immer vor Beginn des Arbeitsverhältnisses vereinbart werden. Wenn der Arbeitnehmende morgens um 8 Uhr anfängt zu arbeiten und ihr die Vertragsunterzeichnung erst um 10 Uhr erledigt, habt ihr möglicherweise bereits ein Problem. Denn dann wurde die Befristung nicht wirksam vereinbart und ihr könnt euch schnell in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis wiederfinden. Noch häufiger passiert allerdings der zweite Fehler, und zwar bei der Verlängerung einer bestehenden Befristung. Auch die Verlängerung muss zwingend vereinbart werden, bevor die laufende Befristung endet. Läuft die Befristung beispielsweise am 30. Juni aus und die Verlängerung wird erst am 1. Juli unterschrieben, dann handelt es sich rechtlich nicht mehr um eine Verlängerung. Und die Folge ist wieder, dass ein unbefristetes Arbeitsverhältnis entsteht und ihr den Arbeitnehmenden weiter beschäftigen müsst oder eine Abfindung zahlen müsst, damit der Arbeitnehmende einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses zustimmt. Und dann gibt es noch ein Problem bei der Verlängerung der Befristung. Wenn ihr eine Befristung verlängern wollt, darf in der Vereinbarung, also der Verlängerungsvereinbarung, nur die Befristung verlängert werden. Steht in dem Dokument noch irgendwas anderes? Zum Beispiel mehr Geld, eine andere Arbeitszeit, mehr Urlaub oder eine andere Tätigkeit, dann ist die Verlängerung und damit die gesamte Befristung unwirksam. Ja, und außerdem müsst ihr immer das sogenannte Vorbeschäftigungsverbot im Blick behalten. Nach 14 Absatz 2 Teilzeit- und Befristungsgesetz darf ein Arbeitsverhältnis nicht sachgrundlos befristet werden, wenn die betreffende Person bereits früher bei euch beschäftigt war. Das Bundesarbeitsgericht und das Bundesverfassungsgericht haben diese Regel allerdings etwas aufgeweicht. Eine frühere Beschäftigung steht einer neuen sachgrundlosen Befristung nicht in jedem Fall entgegen. Ausnahmen können insbesondere dann bestehen, wenn die Vorbeschäftigung sehr lange zurückliegt, ganz anders geartet war oder nur von sehr kurzer Dauer gewesen ist. Aber Vorsicht, die Rechtsprechung ist hier ausgesprochen einzelfallabhängig. Wer sich darauf verlassen möchte, sollte vorher genau prüfen, ob die Voraussetzungen tatsächlich vorliegen. Entschieden hat das Bundesarbeitsgericht schon, dass noch einmal ohne Sachgrund befristet werden kann, wenn das vorherige Arbeitsverhältnis länger als 20 Jahre zurückliegt. Das ist aber alles. Weitere Entscheidungen gibt es hier leider noch nicht. Ein weiterer Punkt, der in der Praxis regelmäßig Probleme macht, ist die Schriftform bei der Befristung. Viele Arbeitgeber glauben, die Schriftform sei erfüllt, wenn beide Parteien irgendwann unterschrieben haben. Das stimmt so allerdings nicht. Bei einer Befristung bedeutet Schriftform, dass dem Arbeitnehmenden vor Beginn der jeweiligen Befristung ein von beiden Seiten unterschriebenes Originaldokument zugehen muss. Und genau dieser Zugang muss im Zweifel bewiesen werden können. Die nächste Frage lautet also, wie beweist ihr das? Viele Arbeitgeber lassen sich einfach im Arbeitsvertrag den Erhalt eines unterschriebenen Originals bestätigen. Genau das geht allerdings nicht. Eine solche Bestätigung verstößt nämlich gegen eine nicht sehr bekannte Vorschrift in § 309 Nummer 12 Buchstabe B BGB und ist deswegen unwirksam. Mein Rat für die Praxis lautet daher, lasst euch den Erhalt des unterschriebenen Originals immer auf einem separaten Dokument bestätigen, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Und besonders interessant sind derzeit die neuen Regelungen für ArbeitnehmerInnen, die Regelaltersgrenze erreicht haben. Hier hat der Gesetzgeber mit § 41 Absatz 2 SGB 6 eine neue Möglichkeit geschaffen. Bisher war es häufig nicht möglich, ehemalige Beschäftigte nach Eintritt in die Altersrente erneut sachgrundlos befristet einzustellen. Der Grund war das von mir schon oben erwähnte Vorbeschäftigungsverbot. Genau das hat sich aber jetzt geändert. Arbeitsverhältnisse mit Personen, die die Regelaltersgrenze erreicht haben, können nun auch dann ohne Sachgrund befristet werden, wenn sie schon vorher bei euch einmal beschäftigt waren. Ganz grenzenlos ist diese Möglichkeit allerdings nicht. Zum einen dürfen die Befristungen insgesamt nicht länger als 8 Jahre dauern und zum anderen dürfen insgesamt nicht mehr als 12 befristete Arbeitsverträge abgeschlossen werden. Wird eine dieser Grenzen überschritten, ist die Befristung unwirksam. Wichtig ist außerdem noch, dass diese Sonderregelung nur für Personen gilt, die die Regelaltersgrenze erreicht haben. Für andere Rentenarten gilt das aber nicht. Wer beispielsweise eine Rente wegen voller Erwerbsminderung, eine Altersrente für besonders langjährig Versicherte oder eine vorgezogene Altersrente mit Abschlägen bezieht, fällt nicht unter die Sonderregelung. Und jetzt wird es etwas kompliziert, denn auf den ersten Blick klingt die neue Regelung sehr großzügig, 8 Jahre und 12 Verträge. Schaut man aber genauer hin, stellt man fest, dass zusätzlich weiterhin die bekannten Grenzen des Teilzeit- und Befristungsgesetzes gelten sollen. Also die 2-Jahres-Grenze und die maximale Zahl von 3 Verlängerungen. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich ehrlich gesagt erstmal gar nichts verstanden. Allerdings findet sich die Antwort versteckt in der Gesetzesbegründung. Dort heißt es wörtlich, da die befristeten Verträge auch nach Erreichen der Regelaltersgrenze die Voraussetzungen des Teilzeit- und Befristungsgesetzes einhalten müssen, kann die Höchstdauer von 8 Jahren nicht mit nur einem Arbeitsvertrag erreicht werden. Möglich ist aber zum Beispiel ein 4-maliger Abschluss eines 2-jährigen, sachgrundlos befristeten Vertrages. Und was bedeutet das nun für euch? Wenn ihr die normalen Grenzen des Teilzeit- und Befristungsgesetzes ausgeschöpft habt, dann könnt ihr nicht einfach ein weiteres Mal verlängern. Folgendes Beispiel. Ihr vereinbart zunächst eine Befristung von 6 Monaten. Anschließend verlängert ihr das 3-mal um jeweils weitere 6 Monate. Damit habt ihr die zulässigen 2 Jahre erreicht. Nach den normalen Regeln des Teilzeit- und Befristungsgesetzes wäre jetzt Schluss. Nach der neuen Regelung könnt ihr aber einen neuen sachgrundlos befristeten Arbeitsvertrag abschließen, beispielsweise erneut für 6 Monate. Wichtig dabei ist aber, dass ihr diesen Vertrag nicht als Verlängerung bezeichnet und auch nicht auf die vorherige Befristung Bezug nehmt. Es muss sich vielmehr um einen neuen eigenständigen Arbeitsvertrag handeln. Das ist jedenfalls zurzeit unsere Einschätzung der neuen Gesetzeslage. Urteile gibt es natürlich dazu noch nicht. So, jetzt noch einmal kurz die Rentenbefristung im Arbeitsvertrag. Bevor ich das aber mache, habe ich noch einen kurzen Hinweis für euch. Das Thema Beschäftigung nach Erreichen der Regelaltersgrenze ist so spannend und praxisrelevant, dass wir dazu bereits mehrere Folgen gemacht haben. Wenn ihr euch näher dafür interessiert, hört gerne nochmal in Folge 20 rein. Dort hatten wir mit Matthias Wasko, einen Richter am Bundesarbeitsgericht, zu Gast und damit einen absoluten Experten. Und der hat ausführlich darüber gesprochen, welche Möglichkeiten Arbeitgeber bei der Beschäftigung von RentnerInnen und Rentnern haben und welche Fallstricke es gibt. Auch in Folge 84 mit dem Titel Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an, haben wir uns intensiv mit der Beschäftigung älterer ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer sowie den Besonderheiten rund um das Arbeiten nach Erreichen der Regelaltersgrenze beschäftigt. Wenn ihr diese Folge noch nicht kennt, hört da gerne einmal rein. So, es gibt also noch eine weitere, und zwar ältere Möglichkeit, Beschäftigte über die Regelaltersgrenze hinaus zu befristen. Gemeint ist die sogenannte Rentenbefristung nach 71 Absatz 1 SGB 6. Gute Arbeitsverträge enthalten so eine Klausel, nach der das Arbeitsverhältnis automatisch mit Erreichen der Regelaltersgrenze endet. Solche Klauseln sind wirksam und führen dazu, dass das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass ihr kündigen müsst. Für Arbeitgeber ist das häufig die eleganteste Lösung, weil sie Rechtssicherheit schafft und gleichzeitig verhindert, dass ein Arbeitsverhältnis unbegrenzt weiterläuft. Besonders interessant wird es aber dann, wenn ihr die betreffende Person eigentlich noch gar nicht verlieren wollt. Denn 41 Absatz 1 SGB 6 eröffnet die Möglichkeit, den vereinbarten Beendigungszeitpunkt einvernehmlich nach hinten zu schieben. Und zwar nicht nur einmal, sondern grundsätzlich auch mehrfach. Der große Vorteil dabei für euch, ihr benötigt keinen Sachgrund für diese Verlängerung. Und gleichzeitig spielt das Vorbeschäftigungsverbot überhaupt keine Rolle. In der Praxis ist diese Gestaltung deshalb oft deutlich einfacher und rechtssicherer als die neue Sonderregelung des 41 Absatz 2 SGB 6. Aber auch hier gibt es eine Frist, die ihr unbedingt beachten müsst. Die Vereinbarung über das Hinausschieben des Beendigungszeitpunktes muss geschlossen werden, bevor das Arbeitsverhältnis aufgrund der Altersgrenzenregelung endet. Wenn ihr zu lange wartet, und die Altersgrenze ist bereits erreicht, könnt ihr das Arbeitsverhältnis nicht mehr verlängern. Deshalb solltet ihr euch frühzeitig Gedanken machen, ob ihr wichtige Leistungsträger, Führungskräfte oder Fachkräfte auch nach Erreichen der Regelaltersgrenze weiter beschäftigen wollt. Denn wenn die Frist versäumt wird, steht ihr möglicherweise plötzlich vor einem ungewollten Ausscheiden oder ihr müsst eine deutlich kompliziertere Gestaltungsmöglichkeit wählen. Und genau daran sieht man wieder sehr schön, warum Fristen im Arbeitsrecht so wichtig sind. Nicht selten entscheidet am Ende nicht die große juristische Grundsatzfrage, sondern schlicht die Frage, ob ein Dokument einen Tag zu spät unterschrieben wurde.
So, dann geht sie weiter, unsere wilde Fahrt durch das Teilzeit- und Befristungsgesetz. Und jetzt kommen wir tatsächlich zum Teil Teilzeit und zum Teilzeitrecht. Die Ankernorm, dort ist der Paragraph 8, den wir uns etwas genauer anschauen wollen, denn dort sind mehrere äußerst praxisrelevante Fristen versteckt. Eine erste Vorfrage in diesem Zusammenhang: Wann kann denn ein Arbeitszeitverringerungsantrag erstmals gestellt werden? Das ist in Absatz 1 geregelt. Das sollte man sich als Arbeitgeber und Personalverantwortlicher schlichtweg merken. Ein Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis länger als 6 Monate bestanden hat, kann verlangen, dass seine vertraglich vereinbarte Arbeitszeit verringert wird. Ja, was bedeutet das? Ja, ein Antrag kann also erst am ersten Tag des 7. Monats des Arbeitsverhältnisses zulässigerweise gestellt werden. Unter Berücksichtigung der Wartezeit von 6 Monaten kann die Verringerung der Arbeitszeit somit frühestens 9 Monate nach Beginn des Arbeitsverhältnisses eintreten, beziehungsweise genauer gesagt zu Beginn des 10. Monats des Arbeitsverhältnisses. Jetzt kommen wir zur ersten wirklich wichtigen Frist, die im Paragraphen 8 geregelt ist, und das ist in Absatz 2. Dort ist nämlich die Frage geregelt, bis wann ein Mitarbeiter einen Antrag auf Verringerung der Arbeitszeit gestellt haben muss. Absatz 2 regelt, dass der Arbeitnehmer den Wunsch nach der Verringerung seiner Arbeitszeit und deren Umfang spätestens 3 Monate vor dem gewünschten Beginn in Textform geltend machen muss. Für die Fristberechnung ist hierbei der Zugang des Antrags bei euch als Arbeitgeber maßgeblich. Ja, und was ist, wenn der Mitarbeitende die 3-Monats-Frist nicht einhält? Die mangelnde Fristwahrung führt grundsätzlich nicht zur Unwirksamkeit des Arbeitszeitverringerungsverlangens an sich. Die herrschende Rechtsprechung geht aktuell davon aus, dass es euren Mitarbeitern vor allem um das Ob der Verringerung, also die Verringerung der Arbeitszeit an sich, geht und nur sekundär um den Zeitpunkt der Verringerung. Deshalb unterstellt die Rechtsprechung regelmäßig, dass Verringerungsverlangen jedenfalls hilfsweise auf einen Zeitpunkt gerichtet sind, zu dem der Arbeitnehmer den Beginn der Verringerung nach den gesetzlichen Regeln unter Einhaltung der 3-monatigen Ankündigungsfrist frühestmöglich verlangen könnte. Folglich verschiebt sich also in solchen Fällen der eigentlichen Fristversäumung der verlangte Beginn der Arbeitszeitverringerung entsprechend nach hinten. Anders würde es sich nur verhalten, wenn der Arbeitnehmer sein Verringerungsbegehren erkennbar davon abhängig macht, dass die Verringerung zu einem bestimmten Zeitpunkt beginnt. Also mit anderen Worten, ob der Antrag stehen und fallen soll mit dem Beginn der Arbeitszeitverringerung. Da muss man ganz nüchtern sagen, das ist in der Praxis eher der Ausnahmefall. Hier bedürfte es dann eindeutiger Anhaltspunkte, also insbesondere im Antragsschreiben. Ja, welche Alternative gibt es denn hier in dieser Situation? Ja, ihr als Arbeitgeber und Personalverantwortliche könnt auch auf die Einhaltung der 3-Monats-Frist verzichten. Der Verzicht muss dabei nicht ausdrücklich erklärt werden, also vorsichtig. Er muss aber, so die Rechtsprechung, hinreichend eindeutig, zweifelsfrei und unmissverständlich zum Ausdruck kommen. Davon geht die Rechtsprechung des BRG insbesondere in Fällen aus, in denen Arbeitgeber durch über die bloße Ablehnung des Antrags hinausgehende Erklärung deutlich zum Ausdruck gebracht haben, sich nicht auf die Nichteinhaltung der Mindestankündigungsfrist berufen zu wollen. So heißt es beispielsweise im Urteil vom 14.10.2003 zum Aktenzeichen 9 AZR 636 aus 02. In jedem Fall ist die mangelnde Einhaltung der Frist dann ohne Bedeutung, wenn der Arbeitgeber trotzdem die Arbeitszeitverringerung mit dem Arbeitnehmer ohne Vorbehalt erörtert. Darin ist dann ein Verzicht auf die ausschließlich zu seinem Schutz bestimmte gesetzliche Mindestfrist zu sehen. Auch wenn ihr als Arbeitgeber der Arbeitszeitverringerung zugestimmt habt und nur die begehrte Arbeitszeitverteilung abgelehnt hat, soll ein solcher Fall des Verzichts auf die Einhaltung der 3-Monats-Frist liegen. Dagegen rechtfertigt allein die Ablehnung der Arbeitszeitverringerung unter Angabe betrieblicher Gründe, die der Verringerung entgegenstehen sollen, nicht die Annahme, ihr als Arbeitgeber wolltet auf die Mindestankündigungsfrist verzichten. So dann findet sich in Absatz 5 des Paragraphen 8 Teilzeit- und Befristungsgesetz die für euch als Arbeitgeber extrem wichtige Reaktions- bzw. Ablehnungsfrist. Absatz 5 lautet auszugsweise: Die Entscheidung über die Verringerung der Arbeitszeit und ihre Verteilung hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer spätestens 1 Monat vor dem gewünschten Beginn der Verringerung in Textform mitzuteilen. Es genügt dafür zum Beispiel ein Telefax oder eine E-Mail. Aber Vorsicht! Der Zugang der Ablehnung beim Arbeitnehmer muss a. dokumentiert werden und b. nachweisbar sein. Vor diesem Hintergrund überlegt in diesem Zusammenhang, dass möglicherweise vorab per E-Mail eine Ablehnung erfolgt und zusätzlich auch noch in Schriftform eine weitere Durchschrift der Ablehnung an den Arbeitnehmer übersandt wird. Die Entscheidung muss dem Arbeitnehmer rechtzeitig vor Ablauf der Frist zugehen. Für den Fristablauf ist hierbei der Beginn der Arbeitszeitverringerung entscheidend, wie er vom Arbeitnehmer angegeben wurde. Es sei denn, die 3-Monats-Frist ist wegen ihrer Nichteinhaltung nach hinten verschoben worden. Wichtig für euch als Arbeitgeber ist hier ein sauberes Fristenmanagement. Hierzu müssen Teilzeitanträge als solche überhaupt identifiziert werden. Es müssen entsprechende Infos an die bei euch zuständigen Personen in der HR-Abteilung oder der Personalabteilung unbedingt und unverzüglich weitergeleitet werden. Dies ist insbesondere der Fall bei Schreiben oder Mails, die an Vorgesetzte gerichtet sind. Vorgesetzte müssen also sensibilisiert werden. Nicht über jedem Teilzeitantrag steht auch Teilzeitantrag drüber. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, es ist zum Teil in der Praxis nicht immer ganz eindeutig festzustellen, ob hier überhaupt ein Teilzeitantrag vorliegt, beziehungsweise was der Arbeitnehmer eigentlich will. Zum Teil wird ein Teilzeitantrag von Arbeitnehmern auch bewusst kaschiert, beziehungsweise in Schreiben mit mehreren unterschiedlichen Punkten eingebaut. Deswegen ist es wichtig, dass ihr Führungskräfte hier sensibilisiert, dass solche Schreiben ausnahmslos umgehend an euch als Personalverantwortliche weitergeleitet werden, damit ihr ein sauberes Fristenmanagement ermöglichen könnt, damit also Teilzeitanträge als solche überhaupt erkannt werden und dementsprechend die bereits besprochenen Fristen für die Ablehnung notiert werden können. Warum ist denn das so wichtig? Ja, wird die Ablehnungsfrist versäumt, also die Frist spätestens einen Monat vor dem Beginn der gewünschten Arbeitszeitverringerung, diese abzulehnen, so wird eure Zustimmung zur gewünschten Arbeitszeitverringerung mit der gewünschten Verteilung der Arbeitszeit fingiert. Ja, es greift hier also eine gesetzliche Fiktion. Vor diesem Hintergrund ist hier also besondere Aufmerksamkeit notwendig, dass ihr nicht in diese Fiktionsfalle tappt. Was ist in diesem Zusammenhang denn noch zu beachten, wenn ihr nur mit der Verteilung der verringerten Arbeitszeit Probleme habt, aber nicht mit der Verringerung der Arbeitszeit an sich? Wenn ihr einem Teilzeitantrag nicht uneingeschränkt, sondern nur unter Erweiterungen oder Einschränkungen oder sonstigen Änderungen zustimmen wollt, dann müsst ihr dies rechtzeitig und fristgerecht in eurer Antwort bzw. eurer Stellungnahme zum Ausdruck bringen. Andernfalls würde eine Vertragsänderung nach eben jener Maßgabe des Teilzeitbegehrens des Arbeitnehmers zustande kommen. Ja? Deswegen ist auch hier wichtig, achtet auf die Einhaltung der Ablehnungsfrist. Ebenso wichtig sind die im § 9a Teilzeit- und Befristungsgesetz geregelten Fristen. Im § 9a Teilzeit- und Befristungsgesetz geht es um die zeitlich begrenzte Verringerung der Arbeitszeit. Das ist also der Unterschied zum § 8 Teilzeit- und Befristungsgesetz. Dort geht es um die dauerhafte Verringerung der Arbeitszeit. Der 9a Teilzeit- und Befristungsgesetz ist in der Praxis etwas schwierig zu lesen, weil in diesem Zusammenhang an einigen Stellen schlichtweg auf den § 8 Teilzeit- und Befristungsgesetz verwiesen wird. So zum Beispiel bei der Antragsfrist. § 9a Absatz 3 verweist in diesem Zusammenhang auf § 8 Absatz 2. Der Arbeitnehmer muss also die zeitlich begrenzte Verringerung der Arbeitszeit einschließlich des begehrten Zeitraums sowie Wünsche zur Verteilung der Arbeitszeit spätestens 3 Monate vor dem gewünschten Beginn geltend machen. Und dies muss auch bei § 9a Absatz 3 Teilzeit- und Befristungsgesetz in Textform geschehen. Auch hier wieder die Frage, was passiert, wenn die Mindestankündigungsfrist vom Arbeitnehmer nicht eingehalten wird? Hier haben wir einen praxisrelevanten Unterschied zum Antrag nach § 8 Teils- und Befristungsgesetz. Zu § 8 Teils- und Befristungsgesetz hatten wir ja bereits gehört, dass ein nicht fristgerechter Teilzeitantrag hilfsweise auf einen Zeitpunkt, zu dem der Beginn der Verringerung nach den gesetzlichen Regeln verlangt werden könnte, umgedeutet wird. Schließlich geht es dem Mitarbeiter ja regelmäßig um das Ob der Verringerung und erst in zweiter Linie um den Zeitpunkt des Beginns. Diese Auslegungsregel könne jedoch, so das Bundesarbeitsgericht mit Urteil vom 7.9.2021 zum Aktenzeichen 9 AZR 595 aus 20, auf einen Antrag auf Brückenteilzeit nach § 9a Teilzeitbefristungsgesetz nicht übertragen werden. Bei einem solchen Antrag ließe sich gerade nicht ohne weiteres durch Auslegung ermitteln, ob der Arbeitnehmer hilfsweise die Verkürzung oder die Verschiebung des von ihm angegebenen Zeitraums begehrt. Ein unter Verletzung der Mindestankündigungsfrist gestellter Antrag kann deshalb nur dann als Angebot auf eine zeitlich begrenzte Verringerung der Arbeitszeit zum frühestmöglichen Zeitpunkt verstanden werden, wenn der Arbeitgeber aufgrund greifbarer Anhaltspunkte erkennen kann, ob der Arbeitnehmer die Brückenteilzeit verkürzen oder verschieben möchte. Auch bei der Brückenteilzeit bzw. bei der zeitlich begrenzten Arbeitszeitverringerung müsst ihr als Arbeitgeber eure Entscheidung bis spätestens einen Monat vor Beginn der befristeten Verringerung der Arbeitszeit dem Arbeitnehmer in Textform mitteilen. Auch hier reichen also eine E-Mail oder ein Telefax. Und erneut muss ich hier zur Vorsicht raten bzw. zur Vorsicht mahnen. Ihr müsst den Zugang der Ablehnung dokumentieren und nachweisen können. Und auch hier noch einmal der Hinweis, warum ist das so wichtig, dass ihr das sauber dokumentiert und entsprechend nachweisen könnt. Auch hier greift die Fiktion der Annahme. Wenn eure ablehnende Entscheidung dem Mitarbeitenden nicht spätestens einen Monat vor dem gewünschten Beginn der befristeten Arbeitszeitverringerung in Textform zugegangen ist, so tritt nach § 9a Absatz 3 in Verbindung mit § 8 Absatz 5 Teilzeit- und Befristungsgesetz wiederum eine gesetzliche Fiktion an. Es wird also eure Zustimmung zur gewünschten Arbeitszeitverringerung mit der gewünschten Verteilung der Arbeitszeit für den verlangten Zeitraum fingiert, auch wenn ihr euch nicht erklärt. Und das ist wiederum eine erhebliche Auswirkung, sodass ihr auch in diesem Zusammenhang dringend darauf achtet, auch bei Brückenteilzeitanträgen auf ein vollständiges und sorgfältiges Fristenmanagement und eine sorgfältige Fristendokumentation zu achten.
So, und jetzt unser letztes Thema für heute, die Fristen im Datenschutz. Und ich kann eure Buhrufe schon beinahe hören, aber ihr könnt mir glauben, gerade hier können versäumte Fristen richtig teuer werden. Denn anders als in vielen anderen Bereichen des Arbeitsrechts drohen euch im Datenschutz gleich mehrere Konsequenzen gleichzeitig. Denn zum einen können Arbeitnehmende Schadenersatz verlangen. Zum anderen können die Datenschutzbehörden empfindliche Bußgelder gegen euch verhängen. Und häufig kommt sogar beides zusammen. Deshalb gucken wir uns jetzt die beiden wichtigsten Fristen an, die ihr als Arbeitgeber unbedingt kennen solltet. Die erste Frist betrifft den Auskunftsanspruch nach Artikel 15 DSGVO. Dieser Anspruch spielt inzwischen in arbeitsrechtlichen Verfahren eine erhebliche Rolle. Fast jeder Fachanwalt wird für seinen Arbeitnehmermandanten heute nach einer Kündigung zusätzlich einen Auskunftsanspruch nach Artikel 15 DSGVO geltend machen. Warum? Naja, ganz einfach. Zum einen verschafft sich der Arbeitnehmende dadurch Informationen über die beim Arbeitgeber gespeicherten Daten und zum anderen erhöht ein solcher Antrag den Druck auf den Arbeitgeber deutlich. Denn für die Beantwortung gilt eine sehr kurze Frist. Nach Artikel 12 Absatz 3 DSGVO müsst ihr den Antrag grundsätzlich nämlich innerhalb eines Monats beantworten. Nur wenn der Antrag besonders komplex ist oder wenn eine Vielzahl von Anträgen gleichzeitig eingeht, darf diese Frist um höchstens 2 weitere Monate verlängert werden. Diese Voraussetzungen liegen aber so gut wie nie vor. Deshalb gilt in 90% der Fälle die Frist von einem Monat. Und die Frist von einem Monat, die klingt vielleicht für euch erstmal ziemlich lang. Wenn man sich das genauer anguckt, ist die Frist aber doch eher kurz. Denn der Auskunftsanspruch umfasst nämlich weit mehr als nur die Personalakte. Erfasst sind nämlich grundsätzlich sämtliche personenbezogenen Daten des Arbeitnehmenden. Also beispielsweise auch E-Mails, Angaben in Personalverwaltungssystemen, Zeiterfassung, Leistungsbeurteilung, Gesprächsnotizen, Informationen aus Compliance-Untersuchungen oder Daten aus IT-Systemen. Soweit allerdings keine Rechte Dritter entgegenstehen. Und das alles in einem Monat zusammenzustellen, ist häufig deutlich aufwendiger, als viele Arbeitgeber zunächst glauben. Und deshalb rate ich euch, sobald ein Auskunftsverlangen eingeht, solltet ihr nicht erst einmal 2 oder 3 Wochen das liegen lassen, sondern leitet den Antrag sofort an die zuständigen Personen weiter, bindet eure IT-Abteilung und, wenn vorhanden, euren Datenschutzbeauftragten frühzeitig ein und beginnt unmittelbar mit der Zusammenstellung der Daten. Denn die Frist läuft bereits ab Eingang des Antrags. Was dann noch wichtig ist, ist, dass ihr eure MitarbeiterInnen schult, damit sie die Fristen kennen und vor allen Dingen wissen, an wen so ein Auskunftsverlangen weitergeleitet werden muss. Ja, und was passiert, wenn ihr diese Frist versäumt? Dann kann es richtig unangenehm werden. Zum einen kann der betroffene Arbeitnehmende Schadenersatz nach 82 DSGVO verlangen, wenn ihm durch den Datenschutzverstoß ein materieller oder ein immaterieller Schaden entstanden ist. Gerade nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes werden solche Ansprüche immer häufiger geltend gemacht. Ein bloßer Verstoß gegen die DSGVO, der genügt zwar nicht automatisch, der Betroffene muss einen Schaden darlegen und nachweisen, aber die Anforderungen an einen ersatzfähigen immateriellen Schaden sind nicht besonders hoch. Zum anderen steigt mit jeder Fristüberschreitung das Risiko einer Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde und das kann dann zu sehr hohen Bußgeldern führen. Und damit sind wir schon bei der zweiten Frist, nämlich Artikel 33 DSGVO. Hier geht es um Datenschutzverletzung, also beispielsweise um den Verlust eines Laptops mit Personaldaten, eine fehlgeleitete E-Mail mit Gehaltsinformationen oder einen Hackerangriff auf eure IT-Systeme. Sobald ihr Kenntnis von einer Datenschutzverletzung habt, beginnt die Uhr zu laufen. Und diesmal reden wir nicht über einen Monat, sondern gerade einmal über 72 Stunden. Innerhalb dieser Frist müsst ihr nämlich die Datenschutzverletzung grundsätzlich der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde melden, wenn voraussichtlich ein Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen besteht. Und 72 Stunden, könnt ihr euch ja vorstellen, sind unglaublich schnell vorbei. Vor allem dann, wenn zunächst noch geklärt werden muss, was überhaupt passiert ist. Deshalb solltet ihr bereits heute intern festlegen, wer im Unternehmen bei einem Datenschutzvorfall informiert wird, wer die Bewertung übernimmt und wer die Meldung an die Aufsichtsbehörde erstellt. Fehlen solche Prozesse, dann verstreicht die Frist häufig, bevor überhaupt klar ist, dass sie bereits läuft. Und das kann teuer werden. Denn Verstöße gegen die Meldepflicht können erhebliche Bußgelder nach sich ziehen. Die DSGVO sieht hierfür Bußgelder von bis zu 10 Millionen Euro oder je nach Unternehmen bis zu 2% des weltweiten Jahresumsatzes vor. Daneben drohen dann noch Reputationsschäden und gegebenenfalls zusätzlich Schadenersatzansprüche der betroffenen Person. Mein Fazit lautet deshalb, im Datenschutz entscheidet häufig nicht die Frage, ob ihr richtig reagiert, sondern wie schnell ihr reagiert. Ein Auskunftsersuchen nach Artikel 15 DSGVO gehört deshalb genauso auf eure Fristenliste wie eine Kündigungsschutzklage oder das Ende der Befristung. Und für Datenschutzverletzungen solltet ihr einen festen Notfallplan haben, damit innerhalb der 72 Stunden jeder weiß, was zu tun ist. Denn gerade im Datenschutz gilt, nicht die eigentliche Panne wird häufig zum größten Problem, sondern die versäumte Frist danach. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen. Lasst gerne eine super Bewertung da. Empfehlt uns weiter. Das hilft uns, damit unser Podcast noch sichtbarer wird. Die nächste Folge, die könnt ihr am 3. August hören. Thema wird sein Back to Office. Frommer Wunsch oder so geht es wirklich? Schreibt uns, wenn ihr dazu Fragen habt, die wir in der Folge beantworten sollen. Und ihr wisst das natürlich, die E-Mail-Adressen, die findet ihr in der Folgenbeschreibung. Aus dem wie immer sehr warmen Podcast-Studio, zumindest zu dieser Jahreszeit, verabschiede ich mich. Macht es gut. Viele Grüße aus Hamburg. Tschüss.
Herzliche und sommerliche Grüße aus Hamburg. Auf bald. Tschüss.